HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Christian Berkel. Jetzt könnte man Sie, Filmschauspieler, Hörbuchschauspieler, man könnte Sie auch als Mr. Fox oder Apfelbaum Besteiger nennen. Gastgeber Jochen Anschelium im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Schön, dass Sie im Studio sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Versuchen wir es mal, mit einem Schauspieler über das wahre Leben zu sprechen. Denn im Prinzip haben Sie doch gelernt, was Sie beteuern, jetzt abgelegt zu haben. Also Masken aufzusetzen. Und ich Sie kenne, das ist natürlich völlig verkehrt, weil Sie waren noch nie bei mir im Wohnzimmer, außer auf der Mattscheibe. Ich kenne Sie als harten Hund. Was sind das für Filme? Ist das gerechtfertigt? Oder ist das eine Konzession an Ihr Rollenangebot, dass Sie im Ausland gerne als Nazi eingesetzt werden und im Inland der Quotensieger des Freitags vom ZDF als Ermittler, als Kommissar sind?
Naja, ich bin ja schon mal erstmal gestolpert über den harten Hund, weil, also sicherlich habe ich den auch gespielt, aber natürlich nicht nur. Wenn man sich so die Filme anguckt, die ich im Lauf der letzten, ja, ich muss jetzt gestehen, es sind, glaube ich, schon tatsächlich 40 Jahre.
Sie haben früh angefangen.
Ich habe sehr früh angefangen, ja.
Als Schlangenei.
Genau, genau. Dann ist da eigentlich alles Mögliche drunter. Also von hart, weich, verständnisvoll, weniger verständnisvoll, kriminell, nicht kriminell. Also da wäre der harte Hund nur eine Seite.
Aber eine sehr präsente.
Also auf jeden Fall eine, die Sie scheinbar beeindruckt hat.
Okay, das ist dann ein weiteres Thema für meinen Therapeuten. Das ist sehr praktisch. Dann gehen wir mal zu dem wahren Gesicht von Christian Berkel, der nun als Apfelbaumbesteiger sich geoutet hat und ein Buch geschrieben hat, Der Apfelbaum. Und dieses Buch wird beworben mit dem Satz, jahrelang bin ich vor meiner Geschichte davongelaufen, dann erfand ich sie neu. Das ist natürlich eine sehr schauspielerische Annäherung an die Wahrheit. Erzählen Sie mir, wie es
inwiefern?
Für Sie...
Inwiefern?
Na ja, klar, was sollen Sie denn mit Minna von Barnhelm machen, mit dem Prinzen von Homburg oder sonst wen? Den haben Sie nie kennengelernt. Sie haben einen Text und den erfinden Sie dann neu. Ob der einen Buckel hat oder nicht, das denken Sie sich dann aus.
Nein, im Prinzip ja nicht, denn da sind ja Texte vorgegeben. Die kann ich ja gar nicht neu erfinden. Ich kann nur anhand dieser Texte mich versuchen, der Figur anzunähern. Hier ist es ja eine ganz andere Geschichte. Hier geht es darum, dass ich, naja, als Ausgangsmaterial, nennen wir es mal so, oder als Ausgangsgeschichte große Teile tatsächlich der eigenen Familiengeschichte nehme, die ich eigentlich nur in Lücken kennengelernt habe, die man sich aber natürlich auch als Kind, als Jugendlicher, wie jeder Mensch wahrscheinlich zu einem Ganzen zurechtdenkt, weil man sich natürlich immer versucht, das Leben oder die Welt, so wie man sie sieht, als was Ganzes zu denken, bis man irgendwann dahinter kommt, na, das stimmt ja nicht, da sind ja so viele Lücken. Und gleichzeitig kenne ich es von mir selber, kenne ich es von vielen anderen Leuten, dass man natürlich gerade vor diesen Lücken, weil man nicht genau weiß, was sich dahinter oder darin verbirgt, ja, eventuell zurückschreckt oder fremdelt.
Der Roman fängt an, Sie nennen es einen Roman, das ist natürlich praktisch für die Anwaltskosten, weil Sie da niemand verklagen kann.
Aber wenn das so einfach wäre, wäre es ja schön.
Okay, Sie merken, eine gewisse Naivität des Lesers kommt doch bei mir zutage.
Ja.
Ich verlor das Gleichgewicht, ein Sturz wie ein Schreck. Ich stemmte mich mit aller Kraft gegen den Uhrzeigersinn, noch während ich fiel oder schwebte, noch bevor mein 6-jähriger Kopf auf die Steinplatten schlug, sah ich ihn in seiner schlichten Schönheit. Die Sonne schoss durch seine Blätter, seine Früchte blitzten auf. Er stand noch, allein, gar nicht verloren, trotzig, mein Apfelbaum. Das ist der erste Auftritt von Ihrem Apfelbaum, der zweite und letzte kommt dann auf der letzten Seite.
Das ist der erste, das ist völlig richtig. Ganz am Schluss kommt auch der letzte, aber in der Mitte kommt auch noch der zweite. Und da erzähle ich eigentlich die Geschichte, welche Bedeutung, im Grunde biografisch einerseits, ein bisschen traumatisch andererseits, dieser Apfelbaum für mich gehabt hat.
Aber Christian Berkel, Sie wissen, dass es mir nicht um Speierling oder Boskop geht.
Ja,
es geht uns
mir auch nicht.
Beiden um eine Wirklichkeit, die Sie damals auch völlig falsch verstanden haben, weil da war dann ein Onkel. Der Onkel war ja gar kein Onkel.
Richtig.
Der Onkel war nicht mal Amerikaner, obwohl, gut, auch im 19. Jahrhundert hat man die Juden, die zurückgekehrt sind, als Amerikaner betitelt, mit Familiennamen sogar. Was ist Ihre erste Lücke, Ihr erstes Stutzen über eine Familiengeschichte, bei der sich der kleine oder große Christian denkt, da stimmt doch was nicht und was stimmt da nicht?
Naja, damals, also als ich so ganz hundertprozentig genau, kann ich es gar nicht sagen, ob ich nun 6 oder 7 war, ich glaube, ich war irgendwo so zwischen 6 und 7, kam eben tatsächlich dieser Besuch, der rein vom Pass her tatsächlich Amerikaner war. Er war eben naturalisierter Amerikaner, war ausgewandert in der Nazizeit und ich wusste nichts davon. Ich wusste vor allen Dingen überhaupt nichts von dem jüdischen Teil meiner Familie, beziehungsweise, um es wirklich richtig zu sagen, aber wie man es mir eben damals nicht gesagt hat, von meinem eigenen Judentum. Denn ich war, was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, der Sohn einer jüdischen Mutter, die ihrerseits auch von einer jüdischen Mutter geboren war. Und im Judentum ist Jude, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde, der Vater zählt in diesem Sinne nicht. Meine Mutter, das habe ich erst später erfahren, wusste das entweder nicht so genau oder hat sich damit nicht richtig auseinandergesetzt oder wollte es nicht so genau wissen. Das heißt, sie hat sich auf eine fast schon absurde Weise an die Definition des Judentums aus den Nürnberger Rassegesetzen geklammert. Und eben in den Nürnberger Rassegesetzen wurde festgelegt, wer Jude ist, zu welchem Anteil und so weiter. So entstanden dann so absurde Begriffe wie Halbjude, Vierteljude, Achteljude. Und in diesem Sinne verstand sie sich und wurde sie im Dritten Reich auch bezeichnet als Halbjüdin, weil ihre Mutter Jüdin war und ihr Vater nicht.
Und in ihrer Familie, in der Familie Berkel, nach dem Krieg, HNO-Arzt war der Vater. Ich weiß nicht genau, ob in, doch die Praxis muss eigentlich in diesem Einfamilienhaus in Spandau.
Nein, da sind sie erst, das war ja auch eine Mietwohnung, in der sie ganz am Schluss erst gelebt haben, als sie schon nach Spanien gezogen waren. Und das war eigentlich nur eine kleine Wohnung, so eine Art Pied-à-terre in Berlin, eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, in der sie immer nur ein paar Wochen im Jahr gelebt haben. Aber nein, die erste Praxis und ja auch die spätere Praxis war in Tegel.
Ich würde gerne ein bisschen Ordnung in dieses Durcheinander bringen, was Sie gekonnt ausbreiten, wie eben so ein großes Menü für Louis XIV, wo man natürlich auch nicht mehr weiß, wo ist die Aubergine hin. Fangen wir mal im 19. Jahrhundert an. Gehen wir doch vielleicht nach Lodz. Da habe ich einen Herrn Prosak.
Ja, Prosak.
Leib ist ein schöner jiddischer Vorname. Der ist Tischtuchfabrikant. Stimmt das?
Ja, Tischtuchfabrikant, nein, Tuchfabrikant. Ja.
Aha. Und hat seine Frau einen Namen?
Alter.
Alter.
A-L-T-A.
Ah ja. Diese zwei führen einen orthodoxen, traditionellen Haushalt und haben dann, das wird den Leib wahrscheinlich verdrießt haben, wie alle Männer seiner Zeit, er hatte keinen Stammhalter, wenn ich mich nicht irre wieder.
Ja.
Er hatte 3 Töchter, kann das sein?
Ja.
Er hat eine fantasievolle Namensgebung. Also Isa, war das der Versuch, Isabel die Assimilation vorzubereiten?
Das weiß ich nicht genau. Also sie schreibt sich auch Isa nicht mit S, sondern mit Z, aber trotzdem gesprochen Isa. Ich habe dann viel später, als ich selber in Lodz war, herausgefunden, dass offenbar also ihr Geburtsname Scheindler war. Und Scheindler heißt die Schöne.
Mhm.
Und insofern ist wahrscheinlich tatsächlich Isabella der Versuch einer Assimilation, ja.
Dann gibt es eine Cessia und das ist sozusagen, die macht sich selbst zur Schickse, weil sie einen Max liebt.
Richtig.
Und dieses Desaster führt dann einerseits zum Verständnis von Alta, also die wie alle Mütter ihre Kinder erstmal lieben und danach schimpfen. Und Leib sagt, ich habe keine Tochter mehr.
Nein, das ist mit Isa passiert, also mit meiner Großmutter, mit der Mutter von Sala. Die Alta kommt eines Tages zum Leib und sagt, du stell dir mal vor, die Tochter vom Moshe hat einen Goy geheiratet, also einen Nichtgläubigen. Und sie hat also erwartet, dass er furchtbar loswettern würde, weil er eben sehr streng orthodox war, aber hat eigentlich ganz locker reagiert und gesagt, na ja, wenn es weiter nichts ist, lieben die beiden sich denn? Sagt sie, ja, na, dann sagt er, na, dann wird es schon werden. Und dann sagt sie überrascht, na, das freut mich aber, dass du das so siehst, dann kann ich dir ja sagen, dass deine Tochter es auch getan hat. Und sagt er, was? Na, einen Goy geheiratet. Und dann sagt er, wo? Und dann sagt sie, na, da in der Schweiz, am Monte Verita. Und daraufhin ist er schweigend aufgestanden, ist in sein Zimmer gegangen und hat die Totenkerzen angezündet und gesagt, ich habe keine Tochter mehr.
Hat sich das jetzt, man soll es eigentlich gar nicht fragen, hat sich das jetzt Christian Berkel schön ausgedacht oder ist das Familienlegende?
Also, wenn Sie mir versprechen, dass Sie jetzt nicht bei jeder Stelle fragen, was davon Familienlegende und was ich mir ausgedacht habe, dann bin ich bereit, das einmal wahrheitsgemäß zu beantworten und in diesem Fall zu sagen, das ist die Wahrheit, so zumindest, wie man sie mir erzählt hat.
Und wenn es nicht gelogen ist, dann ist es gut erfunden.
Ja.
Ein alter Journalistensatz. Gut, dann haben wir also schon mal raus, dass Isa entweder die frühreifste oder die älteste ist.
Sie ist die mittlere und die, ja, aber erzählen Sie weiter.
Nein, sagen Sie, ich versuche das nur zu verstehen und stolper von einem Fettnapf in den anderen.
Ja, nein, ist ja auch nicht ganz unkompliziert. Nein, die Cesja, wie Sie ganz richtig gesagt haben, hat einen Max geheiratet, mit dem sie dann relativ früh, also das hatte eigentlich mit dem Dritten Reich nichts zu tun, soweit ich es herausfinden konnte, nach Buenos Aires, weil er eben von dort stammte, emigriert ist. Die Isa, also meine Großmutter, hat meinen Großvater in der Schweiz kennengelernt, am Monte Verita. Dazu muss man sagen, der Monte Verita war ein ganz besonderer Ort. Auf Deutsch heißt das Berg der Wahrheit. Und dort hatten sich einige, nennen wir sie mal Glückssucher oder auch Sinnsucher,
Oder auch Intellektuelle oder Anarchisten,
das war eine sehr bunte Mischung, hatten sich dort geflüchtet will ich nicht sagen, aber doch ein bisschen, sie wollten raus aus dieser Konsumgesellschaft, aus dieser patriarchalischen Struktur. Es waren Leute wie Erich Mühsam dabei, es war später auch Hermann Hesse, Else Lasker Schüler, eine gewisse Zeit auch Ernst Bloch. Also es waren sehr große Dichter und auch Philosophen, aber es waren auch einfach Sinnsucher. Es war auch Otto Groß, der einer der frühen Psychoanalytiker und Psychiater war. Und darunter eben auch mein Großvater, der zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Verhältnis mit dem Anarchisten Erich Mühsam hatte. Beide waren Anarchisten. Auch dieser Jean, wie er im Roman heißt, ist von seinem Vater verbannt worden, genau wie Isa von ihren Eltern verbannt worden ist, er aber eben aufgrund eigentlich seiner Homosexualität und trifft dort aber in der Schweiz auf diese junge Frau und verliebt sich und heiratet eben diese Frau auch. Und diese Ehe hat aber nur ein paar Jahre Bestand. Und dann haut die einfach ab mit einem 20 Jahre jüngeren Mann. Sie war eine sehr ungewöhnliche Frau, hatte also im ausgehenden 19. Jahrhundert Medizin studiert, was damals natürlich wirklich selten war. Verschwand mit diesem 20 Jahre jüngeren jüdischen, ungarischen Maler nach Spanien.
Und das ist Tomasch.
Das ist Tomasch und hat dort bei den internationalen Brigaden gegen Franco gekämpft. Und dann gibt es noch eine dritte Schwester eben und das ist Lola. Und Lola, die sich später, also ihren Namen später französisch aussprach, nämlich Lola Prussac, wurde eine sehr bekannte französische Modedesignerin. Ging also früh nach Paris und ist übrigens die einzige, die einen Juden geheiratet hat, einen gewissen Robert Lévy.
eine libertäre Beziehung mit sehr, sehr viel Toleranz.
Mit sehr viel Toleranz, das war in der Beziehung zwischen Jean und Isa auch. Also da im Monte Verità war wirklich die freie Liebe, man lief nackt herum. Bäumchen wechsle dich Spiel war an der Tagesordnung und das war alles sehr freidenkend und auch unkonventionell.
Das waren die Kindertage der Entledigung der preußischen, der Untertanenmoral, weil es waren ja Intellektuelle, die irgendwas gesucht haben. Da posierte und kletterte auch noch der Moralist Hermann Hesse nackig in dem Felsen des Engadin herum.
Genau, und der Jean, also mein Großvater, war einer der frühen Laienanalytiker. Damals war es ja noch nicht so wie heute, dass man zunächst also entweder ein Diplompsychologe sein musste oder ein Medizinstudium haben musste, um Psychoanalytiker werden zu können, sondern das war alles ja noch ganz frisch und neu. 1899, 1900 hatte Freud die Traumdeutung geschrieben. Es gab also auch viele junge Intellektuelle, die sich sehr stark von dieser neuen Philosophie oder Wissenschaft, wie man es nennen will, angezogen fühlten. Und es gab dann eben die sogenannten ersten Laienanalytiker, die zusammen mit anderen Interessierten ja eigentlich teilweise sich gegenseitig analysierten. Und das war am Monte Verità gang und gäbe. Und so war dieser Jean hatte dann aber auch eine Praxis in Bern in der Realität. Und Hesse war einer seiner Patienten.
Und später hat ihn sein Bruder regelmäßig beklaut.
Nicht finanziell, aber hat ihm viele Ideen geklaut. Der Bruder von dem Jean wurde dann ein sehr bekannter Pädagoge. Er war eigentlich der erste Philosoph, er hatte bei Diltei studiert und er war der erste Philosoph, der einen eigenen Lehrstuhl für Pädagogik bekam. Bis dahin, in den 20er Jahren an der Humboldt-Universität in Berlin, bis dahin war die Pädagogik ein Teilbereich der Philosophie und hatte keinen eigenen Lehrstuhl.
Ich darf ja jetzt nicht mehr nach der Wirklichkeit fragen, das ist ja grauenvoll.
Ja, aber das hört man ja raus.
Ja, aber Nol brauche ich gar nicht
googeln. Das kann man ja googeln.
Gut. Also gut, irgendwas bleibt unseren Hörerinnen und Hörern überlassen. Das heißt, die sind mir jetzt erfolgreich entwischt zwischendurch. Wir waren ja im Ende des 19. Jahrhunderts.
Ja.
Der Leib und alter Prussaks sind nicht migriert, sind nicht eingewandert wie die Fromms nach Berlin und andere.
Ja, nein, nein, in Lodz geblieben. Leib ist lange vor den Nazis.
Haben Sie den Friedhof gefunden?
Nicht seinen Platz, den habe ich leider nicht gefunden. Schade. Aber er ist also in Lodz gestorben, eines natürlichen Todes. Aber Alter hat noch 1940 gelebt und zwar im Ghetto von Kutno. Kutno ist so 30, 40 Kilometer von Lodz entfernt. Und diese Ghettos waren ja sehr schlimm, also auch das Ghetto von Lodz, über das man auch nicht allzu viel weiß. Also man weiß eine ganze Menge, aber vieles ist eben nicht so allgemein bekannt, wie beim Warschauer Ghetto zum Beispiel. Und noch viel weniger weiß man natürlich über das Ghetto von Kutno. Aber diese Ghettos waren von Anfang an sofort von der Kanalisation abgeschnitten und dadurch breiteten sich dort in Windeseile Seuchen aus, die hygienischen Zustände waren katastrophal. Und was ich jetzt nicht genau erforschen konnte, da 1940 wirklich das letzte Lebenszeichen von ihr war, wenn sie 1942 noch gelebt haben sollte, dann ist sie mit Sicherheit im ersten Todeslager in Polen, in Ciemno nad Narew, dem damals umbenannten Kulmhof, in einem dieser ersten, also im ersten Todeslager, das war kein Konzentrationslager, es war ein reines Todeslager, in einem Lastwagen, so wie das damals gemacht wurde, vergast worden. Dort sind auf jeden Fall zwei Cousins meiner Mutter vergast worden. Wenn sie zwischen 40 und 42 gestorben ist, dann eben im Ghetto in Kutno an Hunger oder Seuchen. Es starben natürlich in den Ghettos auch ganz viele Menschen. Nur mal, um sich Zahlen vor Augen zu halten. Das Ghetto in Lodz, dort lebten also knapp eine Viertelmillion Juden. 232.000 oder so etwas in der Art. Und es haben knapp 800 überlebt. dieses Ghetto.
Wenn sie in Lodz gewesen wäre, könnte sie auch auf einem der Farbfotos drauf sein, die SS-Leute gemacht hatten in Lodz. Das war eine sehr große Ausstellung des Jüdischen Museums Frankfurt vor längerer Zeit.
Ja.
Christian Berkel, erzählen Sie mir von Ihrem Herzen. Das heißt, von dem in die Hose gerutschten Herzen. Also, was haben Sie gedacht und wie ging es Ihnen dabei, als Sie gesagt haben, ich fahre jetzt nach Lodz, weil ich sehen will, ob mein Urgroßvater daherkommt?
Naja, es hat sich ja so abgespielt, ich bekam ein Angebot zunächst mal von einem Dokumentaristen, also Dokumentarfilmer und Produzenten für den History Channel. Das war der Emanuel Rothstein, der mit verschiedenen Leuten der Zerstörung von kulturellem Erbe nachgehen wollte, in verschiedenen Sendungen. Und er suchte eben jeweils nach Schauspielern, die also durch die jeweilige Sendung führen sollten und möglichst einen persönlichen Bezug zu dem Ort haben sollten. Und er wollte etwas über Jerusalem machen und wusste von meinen jüdischen Wurzeln. Dadurch kam ich überhaupt das erste Mal in meinem Leben nach Jerusalem und habe ihm dann viel von der Geschichte erzählt, also der Familiengeschichte, weil ich eben zu dem Zeitpunkt schon am Schreiben war. Und dann sagte ich nur, also wenn du irgendwann mal eventuell auch etwas über Lodz machen solltest, dann würde ich mich freuen, wenn du dich an mich erinnerst, denn das würde mich sehr interessieren, das dann zu machen. Dann rief er mich kurz darauf eigentlich an und sagte, ich wollte eigentlich nach Auschwitz gehen, aber das war alles furchtbar kompliziert mit den Genehmigungen und so weiter und habe mich kurzerhand umentschlossen, wir machen deine Geschichte in Lodz, wenn du möchtest. Ich wusste also gar nicht genau, auf was ich mich da einließ. Ich wusste auch gar nicht genau, was mich da erwarten würde. Ich weiß nur noch, ja, ich ging sicherlich mit großer Neugierde, andererseits sicherlich auch gemischten Gefühlen fuhr ich dahin und zwar mit dem Auto. Ich hatte mir kurz überlegt, wie fahre ich da jetzt hin und dachte, ich lege mal diese Strecke mit dem Auto zurück, damit ich das alles sehe. Damit ich auch diesen Weg sehe, den manche meiner Familie offenbar genommen haben. Kam dann da an. Und am nächsten Morgen, also abends kam ich an, am nächsten Morgen traf ich auf eine Historikerin und Ahnenforscherin im Frühstücksraum des Hotels, die uns begleiten sollte und die mir gleich sagte, dass irgendetwas an den Informationen, die ich weitergeleitet hatte, nicht stimmen würde oder nicht stimmen könnte. Und sie hätte recherchiert und so. Und da ist mir tatsächlich das Herz kurz in die Hose gerutscht, denn ich wusste von meiner Mutter, dass sie einfach aus Erfahrung, dass sie eine große Tendenz hatte, auch manchmal Geschichten anders, etwas anders zu erzählen, ihnen eine kleine Wendung zu geben, wenn sich das besser anhörte, wenn das dramatischer oder lustiger oder sonst wie klang. Also sie hatte ein großes erzählerisches Talent und auch eine erzählerische Leidenschaft. Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist, wenn das jetzt alles in Teilen erfunden oder falsch ist? Und es ging sogar so weit, ich hatte mal einen Dokumentarfilm gesehen über einen Mann, der sich als unehelicher Sohn von Ernst Lubitsch ausgab und sich im Besitz eines nie veröffentlichten Drehbuchs von Lubitsch wähnte. Und die Dokumentaristen haben während der Dreharbeiten des Films herausgefunden, dass also nicht nur er nicht der uneheliche Sohn von Lubitsch war, sondern dass er auch gar kein Jude war, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach genau auf der anderen Seite wahrscheinlich sogar aktiv gewesen war und auf eine völlig perverse Weise versuchte, seine Biografie umzuschreiben und das auch noch vor laufender Kamera. Mir schoss sofort dieser Film durch den Kopf und ich dachte, um Gottes Willen, was, wenn sich jetzt auf einmal herausstellen würde, also sozusagen die nächste Drehung in meinem Leben, erst habe ich gar nicht gewusst, dass ich Jude bin, dann habe ich es lange geglaubt und dann stellt sich heraus, die ganze Geschichte ist erfunden. Und da wurde mir wirklich anders. Da bin ich erst mal hochgegangen ins Hotelzimmer, habe gesagt, ich müsste noch was holen, ich hätte was vergessen. Und bin erst mal ins Bad gegangen und mir war wirklich, also ich bekam wirklich weiche Knie. Dann bin ich wieder runtergegangen. Die Ahnenforscherin war inzwischen weg. Wir haben andere Sachen gedreht Und dann begegnete ich ihr wieder im Archiv, im Stadtarchiv. Und dort gingen wir gemeinsam durch die ganzen Filmrollen, wo alles, also die Mikrofilmrollen, wo alle Daten, alle Geburtsdaten, Todesdaten etc. eingetragen sind. Und dann stellte sich also zu meiner großen Erleichterung heraus, dass die ganze Geschichte stimmte, dass nur meine Mutter war der festen Überzeugung, warum auch immer gewesen, dass wir von einer anderen Prussak-Familie abstammten, nämlich von Abraham Prussak. So hatte sie es mir immer erzählt. Und dieser Abraham Prussak war einer der größten Tuchfabrikanten, er hatte eine der größten Fabriken. Das passt sehr zu meiner Mutter, dass sie die Geschichte so etwas überhöht hat. Es war aber kein großer Tuchfabrikant der Leib, sondern wenn überhaupt ein kleiner.
Aha. Das heißt, die Tuchfabrik war so wie weiter im Westen, in Dresden und anderswo, die Zigaretten- und Zigarrenproduktion auch so ein kleines Manufakturwesen, wo man mit wenig Investition die Chance hatte, zumindest Erfolg zu haben.
Ja, die jüdische Bevölkerung hat sich ja anfangs in Lodz sehr, sehr wohl gefühlt. Lodz galt eigentlich als das Manchester von Polen. Und eben dieser Abraham Prussak hat zusammen mit seinem Bruder David, die haben die ersten elektrischen Webstühle aus England importiert. Also haben dort wirklich die Industrie entscheidend nach vorne gebracht. Waren auch Miterbauer einer Synagoge und so weiter, haben auch ein unglaubliches Grab auf dem großen Friedhof von Lodz, was aus einem großen jüdischen Hochzeitsbaldachin besteht. Und ich habe eben längere Zeit geglaubt, das sei das Grab meiner Familie, ist es aber nicht. Aber was ich dort rausgefunden habe und was keiner wusste, ist, dass zur gleichen Zeit die Alta, also die Urgroßmutter, im Ghetto in Kutno saß. Ihre Tochter, also meine Großmutter, Isa, in der Todeszelle in Madrid, weil sie mit ihrem Mann von Franco zum Tode verurteilt worden war, wegen Widerstand gegen Franco. Und meine Mutter in den Pyrenäen im Lager in Gürs, was eins der großen französischen Auffanglager war, hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich für Juden, von denen diejenigen, die 1943 noch in dem Lager waren, alle nicht überlebt haben, weil sie nach Auschwitz transportiert wurden. Drei Frauen, drei Generationen zur gleichen Zeit in drei unterschiedlichen fürchterlichen Lagern beziehungsweise in einer Todeszelle. Die Isa wurde dann mit ihrem Mann begnadigt, ist also nicht hingerichtet worden. Und keine wusste irgendetwas von der anderen.
Christian Berkel, bevor wir konkreter auf Gürs eingehen und die Geschichte ihrer Mutter bis zu den Erlebnissen nach dem Krieg. Eine Frage, welche Musik spielen wir jetzt?
Nehmen wir doch irgendwas Schönes von Jura Feitmann.
Dances of the Soul auf der gleichnamigen CD von Jura Feitmann. Das war Dances of the Soul von Györa Feitmann auf der gleichnamigen CD. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Christian Berkel, Gastgeber Jochen Anschelium. Christian Berkel, Sie haben es zwischendurch immer wieder angedeutet, Ihre Mutter, Sala, mit der Sie sich im Roman immer wieder unterhalten. Also zum Beispiel beginnt es so wie, na, mal wieder die Mutter besucht. Und dann kommt der Berkel. Was ging das die Blumenverkäuferin an? Und noch dazu diese unverhohlene Vorwurf in der Stimme. Was wusste sie schon? Hier in Spandau kannte jeder jeden unerträglich. Ich bezahlte eilig und verließ den Laden. Sie lesen das natürlich alles viel schöner vor. Lesung hat mir ein Vergnügen bereitet. Auch der Roman ist überraschend gut geschrieben. Ich wollte Sie natürlich sofort fragen, wer ist Ihr Ghostwriter gewesen? Ein begnadeter Mensch?
Nein, also hier sage ich nochmal die Wahrheit. Den gibt es nicht. Das habe ich alles alleine geschrieben.
Okay, das war die zweite wahre Antwort, liebe Hörerinnen und Hörer. Das heißt, diese Sala ist ein wunderschöner Name. Auch die Liebesgeschichte, ich habe irgendwo dann in den Werbematerialien erst realisieren dürfen, dass die Sala, also das Mädchen, die Tochter von Jean Noel,
ja.
In einem reichen, großbürgerlichen Haus, leider war die Mutter abhanden gekommen und Sala grämt sich nun, weil wie alle Kinder denkt sie, sie ist schuld. Und ich glaube, sie weiß auch was vom Jüdischsein ihrer Mutter. Und
ja, ja.
Das bedeutet, sie hat nur Pech gehabt, weil sie ist nicht mal eine richtige Deutsche, sie ist auch keine Jüdin, sie geht auch nicht in die Synagoge. Also nichts klappt und ist richtig. Und die steht dann vor der Bibliothek. Und auf der Leiter der Bibliothek steht eine Rotznase, mehr oder weniger verdreckt, eine Berliner Göre, die eigentlich gar nicht dahin gehört. Im Roman heißt er, wie es sich gehört, zwar nicht Emil, aber Otto heißt er dann.
Ja.
Und sie verschweigen natürlich, dass der Mensch Otto Berkel heißt. Und der ist übrig geblieben von einem Einbruch und die beiden verlieben sich dann seltsamerweise und er klaut ein Buch. Irgendeine dicke Schwarte war das.
Ja. Mommsens römische Geschichte.
Ja, die haben manche Bildungsbürger zu ihrem Vergnügen im Hause noch heute.
Ja.
Das heißt, Sala, ihre Mutter, wächst in der Weimarer Republik auf und leidet immer mehr. Gehen wir kurz zu Isa, zu der Mutter von Sala, ihrer Großmutter, Berkels Großmutter.
Ja.
Die verschlägt es mit diesem Geliebten entweder der Liebe oder der Libertinage oder der Sehnsucht nach Utopie nach Spanien.
Alles, würde ich sagen, ja.
Und dort kämpft sie und wird nicht ermordet und führt einen sehr spartanischen Haushalt. Also zumindest sie war garantiert ein harter Knochen.
Ja, also sehr, sehr spartanisch, sehr streng, aber auf der anderen Seite, sie konnte in Spanien mit ihrem Medizinstudium nichts anfangen, das wurde nicht anerkannt und sie wollte nicht nochmal von vorne anfangen und verfügte über ein sehr, sehr großes Kunstverständnis und fing an, da ihr Mann ja Maler war, der dann später auch einer der bekanntesten spanischen oder in Spanien lebenden Restauratoren wurde.
Tomasch.
Mit Bildern, also mit Kunst zu handeln. Mhm. Das hat sie auch bis zu ihrem Tod mehr oder weniger getan.
Da hat sie ja das Fundament von der Familie ihres Mannes, ihres Ex-Mannes mitgebracht bekommen. Die waren geldmäßig gut ausgestattet.
Ja, na, der Ex-Mann, ach so gut, der kam eigentlich aus einer, damals sagte man, Professorenfamilie, aber nicht eben von der Universität, sondern von der Schule. Also der Vater war Latein- und Griechischlehrer am Grauen Kloster in Berlin. Das war da bis heute eigentlich auch noch eine relativ bekannte Schule. Das war eigentlich klassisches Bildungsbürgertum. Und der Jean hatte mal mehr und mal weniger Geld, konnte es auch ziemlich gut mit beiden Händen ausgeben.
Christian Berkel, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Seine Tochter Sala wird jetzt in ihrem Roman zum Odysseus in der Weimarer Republik im Dritten Reich. Also sie reist aus. Warum reist sie aus zu ihrer Tante nach Paris?
Also naja, weil 38, also hatte sie gerade noch das Abitur gemacht. Sie war, wie gesagt, im Sinne der Nationalsozialisten Halbjüdin. Aber ab 38 konnten auch die Halbjuden nicht mehr studieren, wurden nicht mehr zum Studium zugelassen.
Aber sie durften ausreisen?
Sie durften ausreisen, das war damals, das ging offenbar noch. Nun hatte sie ja auch eine Mutter in Madrid, dann ist sie erst mal zu der Mutter hin, das hat überhaupt nicht geklappt zwischen Mutter und Tochter und dann ist sie eben zu ihrer Tante Lola nach Paris und mit der hat sie sich blendend verstanden, das war eine sehr spannende, witzige, hochgebildete und originelle Frau, bei der immerhin Leute wie die Duchess of Windsor und viele andere nach dem Krieg, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, das waren alles Kunden von ihr oder Kundinnen. Und sie war eine der ersten Frauen bei Hermès, also Designerin bei Hermès in den 30er Jahren. Und hat also mit die ersten berühmten Hermès-Foulards entworfen.
Foulard ist?
Foulard sind diese großen Tücher, die man auch heute noch kennt von Hermès. Oder hat zum Beispiel Handtaschen mit geometrischen Intarsien nach dem Vorbild der Bilder von Piet Mondrian entworfen. Viele Jahre später hat Yves Saint Laurent Kleider nach den Mustern von Piet Mondrian entworfen. Also sie war eine sehr originelle Frau und mir ist es auch mal gelungen, ein Kleid von ihr zu kaufen von 1970, das ich meiner Frau geschenkt habe.
Sie merken, dass Sie so eine kleine Streckbank für mich vorbereitet haben, auf der ich all die Fragen deponieren kann, die ich jetzt nicht stellen darf, ob da irgendwas von wahr ist. Aber wir alle wissen jetzt, wo Christian Berkel sich aufhält, wenn er in Paris ist. Also zumindest er durchwühlt auf dem Flohmarkt alle Kleiderberge, um einen Entwurf seiner Tante zu finden. Sie haben dann diesen Odysseus, diesen weiblichen Odysseus, auch nach Gürs geschickt. Ja gut, das jetzt, ob das wahr ist oder nicht, aber Sie
nein,
haben
das, ist das
was mich beeindruckt hat, war auch, dass Sie in Ihrem Roman das Lager Gürs, wohin Zala deportiert wird, so konkret beschrieben haben.
Ja, also um es mal auf einen ganz einfachen Punkt zu bringen, das Ihnen damit leichter zu machen. Im Grunde genommen ist der ganze Verlauf der Odyssee, also die Station, wer wann wo war, das ist alles tatsächlich so gewesen, nicht? Also sie ist tatsächlich in Gürs gewesen zu dieser Zeit in diesem Lager. Sie ist tatsächlich zurückgeschickt worden nach Leipzig. Sie ist tatsächlich später nach Buenos Aires. Das stimmt alles. Nur das war ganz einfach auch alles, was ich wusste. Das heißt, sie hat nie, und was für diese Generation, und zwar auf beiden Seiten, auf Täter- wie auf Opferseite typisch war, sie hat nie Details erzählt. Sie hat nie erzählt, was wirklich in Gürs passiert ist, wie es wirklich in Gürs ausgesehen hat, was in Leipzig passiert ist, was in Buenos Aires im Detail passiert ist. Wobei Buenos Aires hat sie sogar ein bisschen was erzählt. Aber da habe ich dann später herausgefunden, dass der Großteil gar nicht stimmte. Weil es ein ganzes Konvolut an Briefen gab an ihren Vater, die ich gefunden habe. So, das heißt, ich musste erst mal sehr, sehr lange recherchieren, durch Archive gehen. Und Gürs ist tatsächlich, obwohl die Franzosen sich lange versucht haben, mit dieser Vergangenheit, die ja für die Franzosen auch keine ruhmreiche Vergangenheit war, nicht allzu sehr auseinanderzusetzen. Aber inzwischen ist da doch einiges veröffentlicht worden. Und ich konnte hinreisen und ich konnte viele Sachen mir anschauen. Also wie diese Lager, dieses Lager war ja ein sehr großes Lager. Teilweise bis zu 19.000, 20.000 Frauen waren in diesem Lager untergebracht unter fürchterlichen Verhältnissen. Also jeder hatte vielleicht mal gerade so einen 60 Zentimeter breiten Strohsack für sich zur Verfügung. Ein Bett in dem Sinne gab es gar nicht. Und auch dort waren die hygienischen Verhältnisse katastrophal. Auch dort verhungerten die Menschen oder starben an der Ruhr, sofern sie eben überhaupt noch gelebt haben, bis zum Abtransport nach Auschwitz. Und das Fürchterliche muss man sich mal vorstellen. Die deutsche und die französische Regierung haben also der damaligen Zeit kooperiert. Und die Nazis haben den Franzosen gesagt, also gut, wir können euch von den Leuten befreien. Wir packen die alle in den Zug und fahren die nach Polen. Aber das kostet natürlich auch alles Geld. Also einigen wir uns mal auf 850 Reichsmark pro Jude, den wir abtransportieren. Das heißt, sie haben sich den späteren Mord auch noch im Voraus bezahlen lassen. Das finde ich ist schon also an Perversion nur noch schwer zu überbieten. Allein vom Gedanken her.
Fuga im Mysterio von Giora Veitmann. Thank you. Das war Fuga e Mysterio auf der CD Deep Notes von Györa Veitmann. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Christian Berkel. Gastgeber Johann Schellier. Christian Berkel, ich habe das Gefühl gehabt, der Apfelbaum hat zwei Kerne. Der eine Kern ist die Authentizität. Da ist ein Schauspieler, aber in Wirklichkeit ein Mensch, der das Gleichgewicht verloren hat und der wissen will, was in ihm steckt. Wir kommen irgendwann ja hoffentlich noch zu dem französischen Lehrer, der sagt, Monsieur Weinberg oder Weinberg, der ihm dann sagt, also Junge, du musst dich entscheiden. Es kann nur eines geben, eine Zugehörigkeit. Und ihr Triumph ist ja dann zu sagen, nein, aber gut. Und das andere Element ist die Dialektik. Und die stellt sich für mich dar, also gut, das beginnt durchaus mit diesem Professor Diebuck in Leipzig-Dösen, also dem bösen Täter schlechthin, der damit beschäftigt ist, Menschen, deutsche Menschen, behinderte Menschen umzubringen. Und es geht dann weiter bis zu dem Vater im Kriegsgefangenenlager in Rostov am Don, der dann, und das haben Sie sehr schön mit dem Plenny-Schritt beschrieben, wo der Vater nach 3 Wochen Körperpflege und Ernährung im Kriegsgefangenenlager zu dem langsam schlurfenden Gang kommt, mit dem sich die Gefangenen nur noch fortbewegen können, im Gegensatz zu dem militärischen Stechschritt, der insofern langsam psychophysischen, das ist dann, da schreibt doch ein Intellektueller einen Roman, der langsam psychophysischen Auflösung des Menschen und ein Beweis für die ökonomische Effizienz des Krieges. Haben Sie das für sich so realisiert in dieser, ja, als Antwort auf die Fragestellung, wann zerbrechen diese Menschen endlich? Also warum ist mein Vater nicht kaputt gegangen, nachdem er so viel erlebt hat? Der wurde ja, wenn wir sein Leben anschauen, verdroschen von Anfang bis Ende.
Ja, also was mich an dieser Liebesgeschichte auch fasziniert hat, manches ist mir eigentlich auch erst während des Schreibens klar geworden. Dass es im Grunde ein bisschen so wie die klassischen großen Liebesgeschichten aufgebaut ist. Das heißt, die Liebe ist an sich unmöglich oder wird verhindert, und zwar von außen. Also das bekannteste Beispiel ist Romeo und Julia, nicht, wo die Familien es nicht wollen und das Paar sieht sich ja kaum. Also es gibt 3 Szenen in Romeo und Julia, wo die beiden sich begegnen, beim Kennenlernen, bei der Flucht und dann am Schluss, wenn sie zusammen sterben. Und hier sind es natürlich ein paar Szenen mehr in dem Roman, aber sie begegnen sich eben auch nicht viel, sie werden eben auseinandergerissen und das hat es in der Zeit viel gegeben, aber diese Liebe hat diese Kraft und sie hat sie vielleicht auch gerade durch den Unterschied der beiden. Sie kommen eben, wie gesagt, aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen. Er kommt aus dem Arbeitermilieu, ist, heute würde man ganz eindeutig sagen, früher hat man gesagt verprügelt, heute würde man sagen eindeutig misshandelt worden, als Kind schon, und hat sich trotzdem durchgebissen, ist zwar auf die schiefe Bahn geraten, es hätte wahrscheinlich auch kein sehr gutes Ende mit ihm genommen, wenn er dieses junge Mädchen bzw. ihren Vater nicht kennengelernt hätte und jemand ihn dann da nicht unter seine Fittiche genommen hätte. Aber daraus ist so eine Lebensenergie gekommen und diese Unterschiedlichkeit, das habe ich immer wieder bei sehr stark oder lang zusammenlebenden Paaren beobachtet, dass es oft eben dieser Gegensatz ist, der die Menschen so zusammenwachsen ließ oder der sie vielleicht auch so gestützt und gestärkt hat.
Christian Berkel, der Apfelbaum, warum jetzt?
Offenbar war ich vorher nicht so weit. Ich bin irgendwann mal auf einen Satz von Hannah Arendt gestoßen, die schrieb, eine Geschichte kann immer erst erzählt werden, wenn sie zu Ende ist. Es mag das eine Rolle gespielt haben. Mein Vater war schon lange tot, als ich anfing zu schreiben. Meine Mutter lebte noch, ist aber, während ich schrieb, gestorben. Also vielleicht gab es auf der unbewussten Ebene sowas. Das kann sein, weiß ich aber nicht.
Christian Berkel, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schellier. Danke, dass Sie da waren im Studio. Mit welcher Musik verabschieden wir denn die hörende Welt?
Strangers in the Night von Frank Sinatra.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night.